unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, der Predigtext für heute ist aus dem ersten Buch Chronik, die Verse 1 bis 20. Dann wandte sich König David an die ganze Versammlung und sagte: Mein Sohn Salomo, der Einzige, den Gott für dieses Werk erwählt hat, ist noch jung und unerfahren, und die Aufgabe, die er lösen muss, ist groß. Das Bauwerk, das er errichten soll, ist ja nicht für einen Menschen bestimmt, sondern für Gott, den Herrn. Darum habe ich meine ganze Kraft eingesetzt, um für das Haus meines Gottes Gold für goldene Dinge, Silber für silberne Dinge, Bronze für bronzene Dinge, Eisen für eiserne Dinge und Holz für hölzerne Dinge bereitzustellen, weiterhin große Mengen an Onyxsteinen, eingefassten Edelsteinen, verschiedenfarbigen Mosaiksteinen, allen Sorten von Edelsteinen und Marmor. Weil mir das Haus meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz, zusätzlich zu dem, was ich für das Heiligtum bereitgestellt habe, 3000 Zentner reines Gold aus Ophir und 7000 Zentner reines Silber. Mit einem Teil davon sollen die Innenwände verkleidet werden. Das Übrige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und alle sonstigen Arbeiten der Künstler bestimmt. Und nun frage ich euch, wer ist bereit, dem Herrn heute eine Gabe zu bringen? Da bewiesen die Sippenoberhäupter, die Oberhäupter der Stämme, die Obersten und Hauptleute und die Beamten des Königs ihre Bereitwilligkeit und spendeten für den Bau des Hauses Gottes 5000 Zentner Gold, dazu 10.000 Goldmünzen, 10.000 Zentner Silber, 18.000 Zentner Bronze und 100.000 Zentner Eisen. Wer Edelsteine besaß, stiftete sie für den Schatz des Hauses des Herrn, der von Jehiel, einem Nachkommen Gershons, verwaltet wurde. Das ganze Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich darüber sehr. Darauf pries David den Herrn vor der ganzen Versammlung und betete: Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stammvaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre, Glanz und Majestät. Alles im Himmel und auf Erden ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Du teilst Reichtum und Ansehen aus. Du bist Herrscher über alles und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Darum, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen, denn alles kommt von dir, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Es geht uns nicht anders als unseren Vorfahren. Wir wohnen nur wie Gäste oder Fremde vor dir in deinem Land. Unser Leben auf der Erde ist vergänglich wie ein Schatten, ohne Hoffnung auf Dauer. Herr, unser Gott, der ganze Reichtum, den wir jetzt zusammengebracht haben, um für dich, für deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, kommt aus deiner Hand, und darum gehört auch alles dir. Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst. und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind. Ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen getan und habe voller Freude gesehen, dass dein Volk dir hier bereitwillig gegeben hat. Herr, du Gott unserer Väter Abraham, Isaak und Israel, erhalte deinem Volk für immer diese Gesinnung, dass es dir von Herzen zugewandt bleibt. Auch Salomo, meinem Sohn, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, Weisungen und Vorschriften zu befolgen und alles zu tun, um den Tempelbau auszuführen, den ich vorbereitet habe. Dann forderte David die ganze Versammlung auf: Preist den Herrn, euren Gott. Da priesen alle den Herrn, den Gott ihrer Väter. Vor dem Herrn und dem König warfen sie sich auf die Knie und beugten sich mit der Stirn zur Erde nieder. Am Ende seines Lebens sorgt sich David darum, seinen Sohn und Thronfolger Salomo auf seine Aufgaben als König vorzubereiten. Die zentrale Aufgabe Salomos wird es sein, für Gott, den Herrn, ein Haus zu bauen. Dies hatte Gott dem König David nicht zugestanden, weil David ein Kriegsmann war, viele Kriege geführt hatte. Und so wollte Gott, dass es sein Sohn sein sollte, der ihm ein Haus baue. David ist sich bewusst, dass Salomo dafür die Hilfe des Volkes braucht. Und zwar braucht Salomo die Hilfe eines geeinten Volkes, das in sich nicht zerstritten ist, sondern mit Freude sich dem ungeteilten Gottesdienst widmet. Wahrscheinlich hat David noch in Erinnerung die Auseinandersetzungen, die er mit König Saul und seiner Dynastie hatte. Und er erinnert sich sicherlich auch an die Mühen, die er hatte, David, um das ganze Volk Israel unter seiner Herrschaft zu vereinen. Das Volk Israel hat sich anlässlich der Ausrufung Salomos zum König in Jerusalem versammelt. David bittet das versammelte Volk, Salomo in seiner Hauptaufgabe, dem Bau des Hauses für den Herrn, zu unterstützen. Sie sollen darin Davids Beispiel folgen. Das Volk tut dies bereitwillig und stellt, wie David vorher, große Mengen an Baumaterialien zur Verfügung. David sieht dies. Er freut sich darüber und lobt den Herrn als den Herrscher über alles und den Geber aller Gaben. Auf seine Aufforderung hin lobt das ganze Volk den Herrn, und so sind alle an diesem Tag in der Anbetung Gottes vereint. Der Predigtext lehrt uns einige wesentliche Dinge über den Gottesdienst, wie er Gott gefällt. Das möchte ich in der Predigt mit euch bedenken. Der Gottesdienst, der Gott gefällt, ist erstens geschieht mit ungeteiltem Herzen in der Hingabe des ganzen Lebens. Der Gottesdienst, der in 1. Chronik Kapitel 29 beschrieben wird, gibt die Richtung vor, inwieweit er uns in Anspruch nehmen darf, nämlich ganz. Ich verstehe das gesamte Kapitel 29 als Gottesdienst, nicht nur einzelne liturgische Elemente, die dann später auch beschrieben werden, das Opfer dargebracht werden und dergleichen, sondern ich verstehe die gesamte Versammlung des Volkes in Jerusalem als Versammlung vor dem Herrn. Und es ist damit ein Gottesdienst. Gottesdienst, das ist auch nach dem Neuen Testament, das sind nicht eine bis zwei Stunden in der Woche, am Sonntagvormittag. Die gehören dazu. Gottesdienst im weiteren Sinne bedeutet, dass das ganze Leben vor Gott und ihm zu gefallen gelebt wird. Paulus bringt dies im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 zum Ausdruck, wenn er schreibt, bringt eure Leiber Gott dar, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, als Ausdruck eurer wahren Anbetung. Und davon sehen wir etwas in 1. Chronik, Kapitel 29. Das Volk des Herrn hat sich für die Krönung Salomos in Jerusalem versammelt und König David bereitet Salomo und das Volk auf die künftige Aufgabe des Tempelbaus vor. In 1. Chronik Kapitel 28 hat David sich speziell an seinen Sohn Salomo gerichtet. Er hat ihn instruiert. Und jetzt in Kapitel 29 richtet sich David an das ganze Volk. Es wird beschrieben, dass er selbst mit gutem Beispiel vorangeht und was es heißt, Gott mit ganzem Herzen zu dienen. David hat seine ganze Kraft eingesetzt, wie er Vers 2 erwähnt, um für das Haus des Herrn Baumaterialien bereitzustellen. Wir erfahren im Chronikbuch darüber hinaus noch mehr von dem, was David getan hat. Er hat die ganzen Ordnungen, den Priesterdienst und den liturgischen Gesang im Tempel, im zukünftigen Tempel betreffen sollten, hat David schon vorher geordnet. Wird ausführlich im Chronikbuch beschrieben. Hier weist David darauf hin, dass er für eine große Menge an Baumaterialien schon im Vorfeld gesorgt hat. Und darüber hinaus spendet er eine Menge von seinem eigenen Besitz, weil, Vers 3, ihm das Haus seines Gottes am Herzen liegt. Der Eifer für Gott treibt David dazu, dann das Volk des Herrn zu ermuntern, ebenso freigebig für den Tempelbau zu spenden. Und wirklich, viele aus dem Volk Gottes lassen sich dazu ermuntern, und es sind vor allem die Verantwortungsträger im Volk und Man kann auch sagen, es sind vor allem dann die Wohlhabenden im Volk, also diejenigen, die wirklich auch Gold und Silber besitzen, die dann sich an der Spende beteiligen. Sie eifern David in der Freigebigkeit nach. Und was sie an Baumaterialien spenden, ist an Menge beeindruckend. Noch die Zahlen werden uns überliefert, damit wir auch ins Staunen darüber geraten, welche große Mengen David und das Volk für den Tempelbau bereitgestellt haben. Die große Menge soll ein Hinweis darauf sein, wie die Haltung der Geber gewesen ist. Es ist hier eine Bereitwilligkeit vorhanden, die in allererster Linie Gott gefallen möchte. Und dies zeigt sich dann in einer großen Freigebigkeit. Und diese Haltung bleibt dem Volk nicht verborgen. Wahrscheinlich hat jetzt nicht jeder Einzelne etwas gegeben, sondern ein Großteil zumindest kam eben von den reicheren Leuten, die wirklich auch Gold und Silber und Bronze besaßen. Aber das ganze Volk hat die Aufforderung Davids mitbekommen und die Reaktion. Und Vers 9, das ganze Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Und was dem Volk aufgefallen ist, ist Gott natürlich auch nicht verborgen geblieben. Weil Gott ins Verborgene des Herzens schaut, weiß er genau, was dort geschehen ist. David bekennt dann in Vers 17: Mein Gott, ich weiß, dass du den Menschen ins Herz siehst und du freust dich, wenn sie aufrichtig sind. Gott freut sich, wenn ein Mensch, wenn er den Gottesdienst übt, zum Beispiel, dass er spendet, Gott freut sich, wenn dieser Mensch sich nicht selbst darstellen möchte. Die jüdischen Führer hätten sich selber an die Brust schlagen können. Auch schaut euch mal diesen Riesenhaufen von Gold und Silber an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Gott sieht ins Herz und er hat auch gesehen, dass sie ihn gemeint haben, dass sie ihn ehren wollten mit ihren Gaben. Dies ist ein Gottesdienst, der Gott gefällt, in dem ein Mensch mit dem, was er tut und was er gibt, sich selbst Gott darbringt. Das zweite Kennzeichen: Der Gottesdienst, der Gott gefällt, ist geprägt von Einmütigkeit und Einheit im Volk Gottes. Es besteht folgender Zusammenhang mit dem ersten Punkt. Je mehr die Glieder von Gottes Volk mit ihrem Leben Gott dienen wollen und nicht sich selbst, desto mehr Einheit und Einmütigkeit im Volk Gottes gibt es. Umgekehrt gilt es genauso. Je mehr die Glieder von Gottes Volk sich selbst dienen wollen, umso mehr Zank und Streit gibt es im Volk Gottes. Ein ungeteilter Gottesdienst im persönlichen Leben führt zu innigster Gemeinschaft mit denen, die Gott ebenso ungeteilt dienen. Sie sind sich daran eins, dass es um die Einheit im ungeteilten Gottesdienst geht. Und diese Einheit wird durch Selbstsucht und Hochmut zerstört. Diese Einheit wird gefestigt durch Gottes Gnade, wenn die Glieder im Volk Gottes den gemeinsamen und ungeteilten Gottesdienst suchen und sich hierin aneinander freuen. David hat dem Herrn gerne Baumaterialien für den Tempel gespendet. Auf seine Aufforderung hin eifern die Obersten im Volk ihm nach. Als das ganze Volk es sieht, freut es sich über die Bereitwilligkeit seiner Anführer. Und David bekennt in seinem Gebet, Vers 17, ich habe dies alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und habe voller Freude gesehen, dass dein Volk dir hier bereitwillig gegeben hat. David sieht hier das Volk des Herrn als eine Einheit an. Es ist egal, wie viel jetzt jeder Einzelne gegeben hat. Der geben konnte, hat gegeben. Der nichts geben konnte, freut sich mit an dem, was sein Bruder gegeben hat. Und darin sind sie also geeint. Jeder, der gegeben hat, hat mit ungeteiltem Herzen gegeben. Und die Freude bei allen daran ist auch ungeteilt. So sind alle im Volk Gottes in einer Gottesdienstgemeinschaft vereint. Als christliche Gemeinde bauen wir keinen Tempel im wörtlichen Sinn. Die Gemeinde, die Ortsgemeinde, ist selbst der wahre, der geistliche Tempel Gottes. Diese bildliche Redeweise über die Ortsgemeinde, dass sie Tempel Gottes sei, bringt unter anderem ihre Einheit zum Ausdruck. Wenn die Ortsgemeinde Tempel Gottes ist, gehört sie Gott, existiert sie für Gott und führt auf der Erde seinen Willen aus. Der ungeteilte Gottesdienst der Gemeindeglieder führt durch Gottes Gnade zum Aufbau der Ortsgemeinde als Gemeinschaft von Heiligen. Sie stehen alle unter einem Haupt, Christus. Sie bekommen jeder geistliche Gaben durch den einen Heiligen Geist. Allen voran werden sie im Umgang miteinander durch den Geist mit Liebe und Demut ausgerüstet. So sind sie als Ortsgemeinde geeint wie zu einem Leib. Das dritte Kennzeichen, der Gottesdienst, der Gott gefällt, ist erfüllt von Freude über und Ehrfurcht gegenüber Gott. Von der Freude Gottes ist in Vers 17 die Rede. Gott freut sich, wenn sein Volk ihm mit ungeteiltem Herzen dient. Das ist vielleicht auch noch für uns wichtig, uns das vor Augen zu führen. Wenn wir nach Gottes Willen, gemäß der Schrift, vor ihm Gottesdienst feiern, freut Gott sich. Er ist dann mit seinem Geist unter uns gegenwärtig. Gott ist nicht gelangweilt an dem Gottesdienst derjenigen, die ihn darin dienen wollen. Von der Freude des Volkes ist in Vers 9 die Rede. Das ganze Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit, weil diese reichen Gaben freiwillig und mit ungeteiltem Herzen für den Herrn gespendet worden waren. Auch König David freute sich sehr darüber. Wir sehen hier, ein Gottesdienst, der Gott gefällt, ist von Freude erfüllt. Und zwar ist er erfüllt von der Freude über Gott. Und Gott freut sich, wenn sein Volk mit der Freude an ihm erfüllt ist und ihn aus dieser Freude heraus anbetet und ihm dient. David betet auch dann zum Herrn, weil er von Freude darüber erfüllt ist, dass das Volk dem Herrn von Herzen gibt. Vers 17, ich habe voller Freude gesehen, dass dein Volk dir hier bereitwillig gegeben hat. Und da geht David da, Vers 10, das Herz über, weil er das gesehen hat. Davids Freude über das Volk ist eingebettet in seine Freude über Gott. Er ist sich bewusst, dass Gott das Herz seines Volkes zu sich gewandt hat. Der Gottesdienst der Gläubigen, der Gottesdienst ihres ganzen Lebens, ist von der Freude über Gott und über seine Gnade bestimmt. Und wo diese Freude im Gottesdienst, und ich rede jetzt von der Versammlung am Sonntagvormittag und von dem Leben im Alltag als Gottesdienst verstanden, wo diese Freude an Gott fehlt, machen sich im Dienst für Gott Verbissenheit und Hochmut breit. Verbissenheit, wenn der Dienst die eigenen Kräfte scheinbar übersteigt. Hochmut, wenn im Dienst für Gott sichtbare Dinge herauskommen. Wer in Freude Gott zugewandt ist, empfängt von ihm dankbar alles, was er ihm gibt. Er übt den Gottesdienst seines ganzen Lebens durch Gottes Gnadengaben aus. Zum Gottesdienst, der Gott gefällt, gehört neben der Freude über Gott auch die Ehrfurcht ihm gegenüber. Diese beiden schließen sich in keinster Weise aus. Sie folgen beide konsequent aus der rechten Erkenntnis Gottes. Die Ehrfurcht des Volkes vor Gott kommt in der Geste des Gebets, die in Vers 20 beschrieben wird, zum Ausdruck. Dann forderte David die ganze Versammlung auf, preist den Herrn, euren Gott. Da priesen alle den Herrn, den Gott ihrer Väter. Vor dem Herrn und dem König warfen sie sich auf die Knie und beugten sich mit der Stirn zur Erde nieder. Das Volk wirft sich auch vor David nieder, wird hier gesagt. Das heißt aber nicht, dass das Volk David anbetet. Ihre Anbetung gilt ausdrücklich dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Ihre Geste drückt Ehrfurcht aus. Sie werfen sich auf die Knie und beugen ihr Gesicht zur Erde. Die Freude an Gott und die Ehrfurcht vor Gott, kann man sagen, sind Geschwister. Sie harmonieren miteinander in dem Gottesdienst, der Gott gefällt. Wo sich im Gottesdienst eine Freude breit macht, die nicht auf Gott ausgerichtet ist oder die nicht aus der Freude an ihm entspringt, da merkt man dann, dass zu dieser Freude, die an Gott vorbeigeht, die Ehrfurcht vor Gott auch nicht passen will. Das ist das eine. Es gibt aber auch eine Ehrfurcht vor Gott, die eher eine Angst ist, mit seinen eigenen Taten Gott nicht Genüge geleistet zu haben. Diese Ehrfurcht, diese Angst im Dienst für Gott treibt die Freude an Gott aus. Weil hier, bei dieser Denkweise genügt es nie, hat man nie genug geleistet. Die rechte Ehrfurcht kommt aus dem Evangelium, aus der Vergebung der Sünden und der um Christi willen zugesprochenen Gnade Gottes. Diese Ehrfurcht geht dann Hand in Hand mit der Freude darüber, mit Gott versöhnt zu sein und aus der Fülle von Christus Gnade um Gnade zu empfangen. So kommt es zum Gottesdienst, der Gott gefällt, zum Gottesdienst des ganzen Lebens. Das vierte Kennzeichen. Der Gottesdienst, der Gott gefällt, geschieht im Bewusstsein völliger Abhängigkeit von Gott. Und dieser Punkt ist der wichtigste. Alle anderen Punkte leiten sich von ihm her oder sind in ihm enthalten. Im Gebet zum Herrn legt David hierauf auch das meiste Gewicht. In Vers 14 bringt er es komprimiert zum Ausdruck. Vers 14: Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Denn alles kommt von dir, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Angesichts der Tausenden von Zentnern Gold und Silber legt David großen Wert darauf, diesen großen Haufen als Gabe Gottes zu deklarieren. Das ist nicht nur für Gott bestimmt, was dort liegt, sondern es kommt auch von Gott. Aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Sie haben ihm gegeben, was sie von ihm empfangen haben. Alles im Himmel und auf der Erde ist Eigentum des Herrn. Alles kommt vom Herrn, darum gebührt ihm allein die Ehre. Mit derselben Wahrheit hat Paulus die Gemeinde in Korinth einmal zur Umkehr gerufen. Diese Gemeinde war von Gott auch reich beschenkt worden mit vielen geistlichen Gaben. Daraus keimte aber im Herzen einiger Gemeindeglieder Hochmut, Neid und Eitelkeit. Es sollte nicht mehr Gott alle Ehre gebühren, nicht mehr Christus alleine, sondern einige wollten Paulus besondere Ehre erweisen, andere Apollos, andere Petrus. Paulus schaut hinter die Kulissen und macht diesen Leuten deutlich, ihr dient letztlich eurem eigenen Ego. Es tat im Gottesdienst der von Gott begabte Mensch in den Mittelpunkt. Und die Ausübung der Gabe im Gottesdienst wurde zum Anlass für Personenkult. Und dagegen schreibt Paulus 1. Korinther 4, Vers 7, wer gibt dir das Recht, dir etwas einzubilden? Kommt nicht alles, was du hast, von Gott? Wie kannst du dann damit angeben, als hättest du es von dir selbst? Das könnte fast ein Zitat aus dem Gebet Davids sein. Alles kommt von Gott. Darum kann man nicht mit dem angeben, was man für Gott tut. Es ist vorher von Gott empfangen worden. Und um diese Haltung im Volk gar nicht erst aufkommen zu lassen, macht David Gott im Gebet groß. Von Gott kommt alles, was das Volk hat und gegeben hat. Von David und dem Volk gilt, was David in Vers 14 bekennt, ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. David bringt zum Ausdruck, was jeder Mensch aus sich selbst heraus ist, nämlich nichts. Alles, was er ist und hat, verdankt er der grundlosen Güte Gottes. Darüber hinaus bekennt David in den Versen 18 und 19, dass nicht nur die Gaben von Gott kommen, sondern auch die Bereitschaft des Volkes, sie zu geben, kommt auch von Gott. Herr, du Gott unserer Väter, Abraham, Isaak und Israel, erhalte deinem Volk für immer diese Gesinnung, dass es dir von Herzen zugewandt bleibt. Auch Salomo, meinem Sohn, gib ein ungeteiltes Herz, deine Gebote, Weisungen und Vorschriften zu befolgen. Das heißt, uns selbst mit unserem Glauben empfangen wir von Gott. Dies gehört mit dazu, sich die völlige Abhängigkeit von Gott bewusst zu machen. In solcher Abhängigkeit von Gott, die alles auf seine Gnade zurückführt. Aber auch wirklich alles. Lässt Gott sich gerne dienen. In diesem Bewusstsein der Gnade will Gott sich dienen lassen. In solcher bewussten Abhängigkeit geschieht der Gottesdienst in einem ungeteilten Herzen, in der Hingabe des ganzen Lebens, wo sich nicht wieder durch die Hintertür die eigene Werkegerechtigkeit hineinschleicht. In solcher bejahrten Abhängigkeit von Gott und seiner Gnade reichen sich die Freude an Gott und die Ehrfurcht vor seinem Namen die Hand. Solche Abhängigkeit von Gott bewahrt die Einheit und Einmütigkeit in der Gemeinde für einen gemeinsamen Gottesdienst zu Gottes Ehre. An diesem Gottesdienst hat Gott Freude. Darüber jubelt er in seinem Herzen. Am Jahresende finden wir uns leicht in den Worten Davids in Vers 15 wieder. Es geht uns nicht anders als unsere Vorfahren. Wir wohnen nur wie Gäste oder Fremde vor dir in deinem Land. Unser Leben auf der Erde ist vergänglich wie ein Schatten, ohne Hoffnung auf Dauer. David sagt dies, um uns den rechten Platz vor Gott zuzuweisen. Unsere Vergänglichkeit zeigt uns, dass wir kleine, abhängige Geschöpfe sind. Tag aus, Tag ein leben wir von dem, was Gott uns gibt. Was wir aus uns heraus und für uns selbst tun, hat keinen Bestand. Das, was wir tun und ins Werk setzen, mag zeitweise groß und prächtig erscheinen. Aber die Zeit lässt es vergehen. Das Einzige, was in diesem Leben zählt, ist der Gottesdienst des ganzen Lebens, der Gott gefällt. Nur das zählt schon in diesem Leben. Das zählt schon jetzt, weil es bis in Ewigkeit zählt. Der Gottesdienst hält in Ewigkeit, weil Gott ewig ist Und weil Gottes Freude an dem ungeteilten Gottesdienst auch ewig wird, wenn wir in einem ewigen Gottesdienst mit unserem ganzen Wesen aufgehen werden. Die Hoffnung auf diese Ewigkeitsperspektive des Gottesdienstes, der Gott gefällt. Es wird nicht ganz klar, inwiefern David diese Hoffnung hatte. Er bezeichnet Gott als den Gott Abrahams, Isaaks und Israels, der Väter, die lange vorher gelebt haben. Was immer David über diese Vorväter wusste, durch Christus wissen wir, dass diese drei leben. Und auch David lebt jetzt in Gottes Gegenwart, vor seinem Angesicht. Diese unsere Vorväter dienen demselben Gott und Christus im Himmel, in einem ungeteilten Gottesdienst. Das Haus des Herrn, das die Israeliten gebaut haben, war vergänglich wie jedes Gebäude, das von Menschenhand errichtet wird. Es war aber zu der Zeit Teil des Gottesdienstes, der Gott gefallen hat. Denn als Haus des Herrn wies dieses Haus das Volk auf Gott und seine Heilsgeschichte hin. Mit diesem Haus hatte Gott Zusagen verbunden, eine besondere Gegenwart unter seinem Volk. So wie er vorher in der Stiftshütte diese Verheißung gegeben hatte. Nun, heute arbeiten wir als christliche Gemeinde nicht an einem irdischen Tempel. Darin besteht auch heute nicht mehr der Gottesdienst, der Gott gefällt, dass wir Kirchen bauen oder dergleichen. Jesus Christus ist der wahre Tempel Gottes. In ihm begegnet uns Gott leibhaftig. Gottes Gegenwart unter uns ist nicht überbietbar, als wie er durch Christus unter uns gegenwärtig ist. Christus ist jetzt nicht leibhaftig hier, aber durch sein Wort und durch den Heiligen Geist ist er selbst hier mitten unter uns. Wo zwei oder drei versammelt sind, hat er verheißen, bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist der Tempel und durch ihn sind wir als Ortsgemeinde ein geistlicher Tempel des Herrn. Und so treten wir in gewisser Weise in den Gottesdienst unserer jüdischen Vorväter ein. Wir bauen auch am geistlichen Tempel mit. Auch so, wie die Israeliten damals am Tempel mitgebaut haben. Gott gibt uns Gaben und mit diesen Gaben bauen wir durch Gottes Gnade den geistlichen Tempel. Sind wir mitbeteiligt. Und dieser Tempel, sein Volk, und das Werk, das wir tun, in diesem ungeteilten Gottesdienst, sind nicht vergänglich. Den Tempel gibt es nicht mehr. Die Gemeinde gibt es immer noch. Und es wird die Gemeinde geben, bis Christus wiederkommt und dann bis in Ewigkeit. Jedes Jahr ändert sich vieles in unserem Leben, aber weil Gott ewig ist, ändert sich nichts an dem Gottesdienst unseres ganzen Lebens, an dem er Freude hat. Wenigstens diese vier Grundsätze ändern sich nicht. Der Gottesdienst des ganzen Lebens, der mit ungeteiltem Herzen vor Gott ausgeübt wird, der hat schon in diesem Leben Ewigkeitswert und er hört in Ewigkeit nicht auf. Gepriesen seist du, Herr, du Gott unseres Stammvaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre, Glanz und Majestät. Alles im Himmel und auf Erden ist dein Eigentum. Dir gehört alle Herrschaft. Du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Amen.